Hallo zusammen und willkommen an der Steuerbar. Heute geben wir euch ein Update zur Energie- und Stromsteuer und gehen gemeinsam mit unserem Gast auf die aktuellen Rechtsänderungen aus Gesetzgebung, Zollverwaltung und Rechtsprechung für 2023 ein. Mein Name ist Frank Hüsken. Ja, und ich begrüße heute einen neuen Co-Moderator hier an meiner Seite in unserem NWB-Podcast-Studio in Herne. Es ist Christoph Böckler. Hey Christoph.
Hi Frank.
Ja, das ist ja heute sozusagen die Premiere hier bei uns. Erzähl mal, was machst du denn so im normalen Leben im Verlag?
Ja, vielen Dank für die nette Begrüßung. Ich bin Online-Marketing-Manager hier bei NWB und kümmere mich um unsere Website nwb.de und unsere Social-Media-Kanäle. Als langjähriger Fan des Podcast-Formats im Allgemeinen habe ich mich dann total darüber gefreut, als du mich gefragt hast, ob ich nicht mal bei der Steuerbar dabei sein möchte. Tja, und jetzt ist es auch schon soweit. Ich bin hier total gespannt und freue mich sehr, das Team der Steuerbar hier und jetzt unterstützen zu dürfen.
Ja, cool. Wir freuen uns natürlich auch. Und ja, du bist ja auch unter anderem dafür verantwortlich, wenn die Steuerbar-Vorschau auf dem Instagram-Kanal angezeigt wird, ne? Und auf den anderen Social-Media-Accounts.
Genau richtig. Dafür müssen wir gleich auch noch ein kleines Foto machen.
Genau, unser Gast scharrt ja auch schon mit den Hufen. Dann steigen wir mal gemeinsam in unser heutiges Thema ein. Aber nicht ohne unseren heutigen Gast gebührend zu begrüßen. Wir freuen uns wirklich sehr, dass Bertil Kapf heute den Weg zu uns nach Herne gefunden hat. Hallo lieber Bertil, schön, dass du bei uns bist.
Ja, guten Tag. Also ich freue mich auch sehr, bei euch sein zu dürfen und auch tolles Format. Ich bin auch schon ein Fan der ersten Stunde, hatte ich auch schon gesagt. Und ja, auch schön, dass wir das hier heute in einem Einblick in einen ja doch eher Orchideenbereich bekommen könnten, was ja sonst selten angenommen wird mit der Energie- und Stromsteuer. Ich freue mich auf das Gespräch.
Orchideen in Herne, das ist ja eigentlich ein schöner Podcast-Titel für heute, ne?
Total.
Ja, Bertil ist Steuerberater und Director in der Service-Line Climate Protection, Green Tax und Energy. Er berät für die WTS-Gruppe in allen nationalen und grenzüberschreitenden Fragen der Energie- und Stromsteuer sowie der sonstigen Verbrauchssteuern. Ja, Christoph, gib uns doch mal einen Überblick. Worüber wollen wir heute sprechen?
Gerne, Frank. Wir schauen heute mal auf den aktuellen Stand zur Stromsteuer für Photovoltaik, Wind und Anlagen zur Kraft-Wärme-Kopplung, also kurz KWK-Anlagen. Wir werfen einen generellen Blick auf Stromsteuerbegünstigungen und Neuregelungen für die Vergünstigungen für das produzierende Gewerbe. Neuregelungen gibt es auch bei der Betriebsprüfung, welche dadurch beschleunigt werden sollen. Auch das soll heute Thema sein. Und ganz zum Schluss werfen wir noch einen Blick auf das Brennstoffemissionshandelsgesetz.
Schwerer Name.
Was ein Wort. Kann man laut sagen. Also, da haben wir uns ordentlich was vorgenommen. Ja, dann starten wir doch mal direkt durch, Bertil. Lass uns mal mit der generellen Klärung von Begrifflichkeiten beginnen und über Steuerbegünstigungen sprechen. Da gibt's ja einmal die steuerfreie Verwendung, dann Steuerermäßigungen und Steuerentlastungen. Wo genau ist denn da der Unterschied?
Also vielleicht fangen wir mal vorne an. Also es geht grundsätzlich bei der Energie- und Stromsteuer, das sind indirekte Steuern, die werden belastet auf den Stromverbrauch, auf den Erdgasverbrauch oder jetzt vielleicht ganz einfach bei der Tankstelle, wenn ihr dort tanken geht, dann habt ihr dort direkt, früher war es die Mineralölsteuer, das wird dann umbenannt und heute ist es die Energiesteuer. Und dann ist es ganz trivial, Steuerbefreiung ist einfach für eine bestimmte Verwendung, müsst ihr keine Energiesteuer zahlen. Wo hat man das im Regelfall? Also der einfachste Fall ist, wenn jetzt zum Beispiel Erdgas oder auch Heizöl stofflich verwendet wird, wenn es gar nicht in das jetzt als Kraft- oder Heizstoff eingesetzt wird, sondern eben jetzt zu stofflichen Zwecken. Ein Beispiel wäre, wenn jetzt Mineralöl als Kühlflüssigkeit in einen Kühlschrank eingesetzt wird, dann wird das dort in einem Kreislauf verwendet und jetzt eben nicht Verkraftstoff oder Weichstoff. Und deswegen soll auf diese Verwendungen keine Energiesteuer draufgehen. Also was Ähnliches gibt es auch für die Stromsteuer. Dort hat man auch Steuerbefreiung, vor allem eben bei einem Balkonkraftwerk, da hat man eine Kleinanlage, da erzeuge Strom eben selbst für mich und da, oder auch ich habe auch eine kleine Anlage bei mir auf dem Dach, dort soll eben keine Stromsteuer anfallen für den Eigenverbrauch, dass man eben solche Anlagen fördert. Und das sind Stromsteuerbefreiungen. Dann gibt es die Ermäßigungen. Hier hat man, wie der Name auch schon sagt, man kriegt auch die normale Rechnung, Energiesteuerbetrag in Rechnung gestellt, aber eben zu einem ermäßigten Betrag. Wo gibt es hier Beispiele? Das klassische wäre eben hier der Einsatz als Heizstoff. Also wenn ihr euch anguckt, hier den Heizöleinsatz. Heizöl und Diesel ist ja grundsätzlich das gleiche vom chemischen Zusammensetzung her. Es wird eben nur anders eingesetzt. Das eine wird im Auto verkraftstofft, das andere wird eben dann für die Heizung eingesetzt und dann gibt es einen begünstigten Steuersatz. Der normale Steuersatz für Diesel ist 470 Euro und noch ein paar Cent dabei je 1000 Liter und das gleiche jetzt hier für den Heizstoffsteuersatz sind dort eben nur 61,35 Euro. Also man hat dort wirklich einen großen Vorteil, wenn man sagt, man hat jetzt hier diese begünstigte Verwendung eingesetzt und hat dort den ermäßigten Steuersatz. Das gibt es auch beim Strom, aber ist jetzt eher Randbereiche, also Schienenbahnen und solche Geschichten. Und dann Steuerentlastungen, das ist eigentlich der Hauptbereich jetzt für Industrieunternehmen. Dort, wenn man die Entlastungen, also man hat die Stromsteuer in Rechnung gestellt bekommen von den Stadtwerken, von anderen Stromlieferanten und dann gibt es die Möglichkeit eben für seinen Stromverbrauch, sofern man ihn selbst verwendet hat, dort noch einen Antrag zu stellen beim Hauptzollamt und mit diesem Antrag kriegt man dann entsprechend Gelder zurück und das kann sich eben, wenn dort entsprechende Stromverbräuche sind, auch dann entsprechend lohnen. Also vor allem Industrieunternehmen sind dort anspruchsberechtigt, auch die Land- und Forstwirtschaft und ja, je energieintensiver das Unternehmen ist, umso mehr Geld geht es da natürlich.
Spannend, dankeschön. So, ich hatte ja eben auch schon mal auf die KWK-Anlagen angespielt. Kannst du uns vielleicht auch erklären, was es damit genau auf sich hat?
Also eine KWK-Anlage, jetzt erstmal technisch gesprochen, da geht es um eine Anlage, die sowohl Kraft und Wärme erzeugt. Also Kraft ist im Regelfall Strom. Es gibt auch noch ein paar Sonderfälle, wenn man dort ein Sägewerk hat oder eine Seilbahn, wo dann direkte die Bewegungsenergie genutzt wird, aber im Regelfall ist es tatsächlich die Stromerzeugung und Wärmeerzeugung. Da hat man eben den Vorteil, dass man eben nicht wie früher ein großes Gaskraftwerk hat, ein großes Kohlekraftwerk irgendwo dezentral jetzt hier eben aufgebaut, sondern man hat eine kleine Anlage bei sich zu Hause und kann dann eben die Abwärme, die bei der Stromerzeugung erzeugt wird, die kann man verwenden, um dort seinen eigenen Produktionsbetrieb dann entsprechend günstig zu beliefern. Also man kauft nicht separat den Strom ein und die Wärme, sondern man produziert selber Strom und Wärme und kann damit einerseits ökologische Einsparungen erzielen, aber eben auch finanzieller Natur, weil man eben nicht mehr die Wärme selber erzeugen muss und dann, sondern das einfach als Abfallprodukt der Stromerzeugung anfällt. Oder auch andersrum, also teilweise im Regelfall im Industriebereich sind die Anlagen sogar andersrum geschaltet, dass man eher die Wärme braucht, um dort irgendwelche Produktionsprozesse zu fahren und um die Wärme dann möglichst effizient herzustellen zu können, hat man dann noch eine Stromerzeugung davor geschaltet, um die entsprechend dann die Energieausnutzung des Erdgasbezuges oder Heizöl oder was auch immer man dort als Energieträger einsetzt, um das möglichst effizient zu realisieren, hat man solche Anlagen dann aufgebaut und die werden eben auch steuerlich gefördert.
Und für die steuerfreie Verwendung gibt es da ja eine Obergrenze, richtig? Also das, was wir jetzt recherchiert hatten im Vorfeld, ist Strom aus KWK-Anlagen bis 2 Megawatt werden steuerfrei verwendet. Kann man das so sagen? Und wenn ja, warum ist denn da die Grenze bei 2 Megawatt?
Genau, also der Hintergrund, vielleicht erstmal Einordnung, 2 Megawatt, was bedeutet das? Ich bin jetzt auch hier, wie heißt es, aus der Steuerbereich, aber man hat da natürlich jetzt seine technischen Kenntnisse angesammelt mit den Jahren. Also 2 Megawatt, da kann man 2000 Haushalte mit versorgen, also das ist durchaus durchaus Größeres, aber natürlich eine Produktionsanlage, wenn man jetzt auch hier in Herne, hatte ja hier die auch auf der Hinfahrt einige Anlagen mir anschauen können von der Bahn aus, also das wird natürlich, kriegt man damit kein ganzes Industriewerk mit versorgt. Also woher kommt das? Das kommt aus der Energiesteuerrichtlinie. Dort hat man eben die Möglichkeit, dass man die dezentrale Stromerzeugung fördern möchte. Das ist immer dann eben, man spart sich dort den Netzausbau, sondern man erzeugt den Strom vor Ort und dann gibt es eben weniger Netzverluste und insgesamt ist das ein. Und wir hatten ja eben auch schon dieses Beispiel gehabt, man kann auch dann die Wärme direkt vor Ort nutzen. Das ist einfach diese Fördergröße, die dort festgelegt wurde. Also das ist eine rein deutsche Einordnung. In der Energiesteuerrichtlinie steht eben nur kleine Anlagen drin und dann hat das Deutschland so definiert mit den 2 MW. Das war auch mal in der Diskussion, das sollte irgendwann mal 1 MW sein, aber dann hat man sich dann doch das irgendwie dann noch halten können. Also das ist der Hintergrund. Und es ist richtig, wie du gesagt hattest, also den Strom, den ich in einer Anlage bis 2 MW erzeuge, der ist nicht stromsteuerpflichtig. Ich muss diesen Strom grundsätzlich auch dann jetzt nicht weiter melden, sofern ich eine Erlaubnis habe. Also das ist dann die Voraussetzung. Es gibt da noch kleine Grenzen, also bis 50 kW. Also 50 kW sind dann eben 0,005, also jeweils runtergerechnet. Megawattstunden, also dann für Kleinanlagen, dort gibt es eben eine Befragung, da braucht man jetzt keine Erlaubnis, aber im Grundsatz ist dort eben diese Erlaubnis beim Hauptzollamt zu beantragen und mit dieser Erlaubnis kann man dann den Strom steuerfrei herstellen. Dann ist auch nicht alles, man kann dann gleichzeitig, das ist ja, der Strom ist das, was ich hergestellt habe, dann ist direkt die nächste Frage, die sich anschließt, was passiert mit den Stoffen, die ich in die Anlage reinfahre, auch dafür gibt es Begünstigungen, da wären wir eben wieder bei dem Steuerentlastungsbereich, also das Erdgas, das ich beziehe, das Heizöl oder was auch immer, also im Regelfall laufen die, gerade die Kleinanlagen, die laufen alle auf Erdgas, war auch im letzten Jahr sicherlich ein größeres Diskussionsthema mit den hohen Erdgaspreisen. Mittlerweile ist das ja wieder in normale Bahnen gefahren und dort mit diesem Erdgas, das Erdgas kann man eben entlasten und dann kriegt man auch sowohl den Input energiesteuerfrei und auch den Stromoutput, den kriegt man dann stromsteuerfrei.
Ich habe nochmal eine Zwischenfrage, Bertil. Anlagenbetreiber sind ja verpflichtet, sich mit ihren Anlagen zur Stromerzeugung bei der Zollverwaltung zu registrieren. Mhm. Warum bei der Zollverwaltung?
Also es ist tatsächlich, also sehr, sehr, sehr berechtigte Frage. Also gibt jetzt eben nicht nur die eine Meldepflicht. Also im ersten Schritt, wenn ich eine Stromerzeugungsanlage aufbaue, muss ich mich bei der Bundesnetzagentur registrieren. Und dort komme ich dann ins sogenannte Marktstammdatenregister. Das ist einfach ein Hintergrund. Früher hatte man, ich glaube, ich habe es eingangs auch schon gesagt, jetzt pro große Stadt ein großes Kraftwerk, mal vereinfacht gesagt. Und heute hat ja eben, wie gesagt, da jeder sein Balkonkraftwerk und auch seine PV-Anlage auf dem Dach. Und das ist für die Netzbetreiber ist das ein riesen Mehraufwand, dass man dort einfach weiß, was geht rein ins Netz und was geht raus ins Netz. Früher war einfach die Rechnung einfacher. Und da muss man sich eben beim Marktstammdatenregister registrieren, bei der Bundesnetzagentur, damit es technisch läuft. Aber dann eben aus steuerlichen Gründen muss man sich dort beim Hauptzollamt melden, weil dort der Zoll eben die Energiesteuer und die Stromsteuer verwaltet. Das ist einfach aus historischen Gründen dort bei der Zollverwaltung gelegen. Also die Finanzämter machen die Einkommensteuer, diese Verbrauchsteuern sind bei den Hauptzollämtern.
Das gilt nicht für Kleinanlagen. Ne? Wenn ich zu Hause irgendwie meine Photovoltaikanlage auf dem Dach habe, dann muss ich mich jetzt nicht beim Zoll anmelden.
Genau, also es gibt, wir hatten schon diese Grenze, 50 kW für die Blockheizkraftwerke. Bei den Erneuerbaren ist man da ein bisschen großzügiger. Bis 1 MW muss ich das nicht melden, sofern ich alles selbst verbrauche. Es gibt dort immer dann jetzt mittlerweile neue Modelle, wo ich sage, ich habe eine PV-Anlage auf dem Mietshaus und gebe den Strom dann an meine Miete ab. Dort können dann Meldepflichten auftreten. Solange ich aber die PV-Anlage nur für mich privat auf meinem Haus habe und dann den Strom nur selber nutze, dann komme ich, weiß ich nicht, da bin ich bei 50 kW, also weit weg von dem 1 MW, der mir nach den technischen Möglichkeiten dazustehen würde. Also das ist gar kein Thema. Aber man muss sich, also genau wie du gerade gesagt hast, lieber einmal zu viel gucken und dass ich dort dann nicht in Probleme gerate und da was zu haben. Also lieber einmal zu viel checken.
Da habe ich noch eine Zwischenfrage. Es gibt ja inzwischen die Situation, dass viele Vermieter auf ihre auf Mietshäuser dann Solaranlagen aufbauen und dann gerne diesen Strom an ihre Mieter weitergeben wollen. Das geht, glaube ich, gar nicht so unkompliziert, ne, weil sie keine Stromhändler sind. Und es gibt, glaube ich, jetzt Modelle, da verschenken dann Vermieter den Strom und preisen den irgendwie schon in die Miete ein. Ist das eine Grauzone, weil das in der Vergangenheit eigentlich nie ein Thema war?
Also ja, ist es richtig. Also solche Also ich darf an meine Miete abgeben, auch steuerfrei, sofern das alles eben aus einer Kleinanlage bis 2 MW ist. Aber ich muss diese Anlagen registrieren. Und da muss ich eine Erlaubnis für beantragen als sogenannter eingeschränkter Versorger beim Hauptzollamt auch beantragen. Und dann muss ich jährlich eine Stromsteueranmeldung abgeben, aber eben eine Nullmeldung. Einfach da melde ich die Mengen, die ich einerseits selbst verbraucht habe und die Mengen, die ich an Dritte abgegeben habe und dementsprechend ist das dann einfach nur eine Nullmeldung und eine Meldung der steuerfreien Mengen, formal dann auch keine Steueranmeldung, was eben eine Nullmeldung ist, aber ich muss mich da beim Zoll registrieren, sofern ich abgebe an Mieter, das ist möglich, aber es ist eben dann Mehraufwand.
Also das ist ja ein total stark wachsendes Feld jetzt gerade so in den letzten Jahren. Wie viele Betreiber gibt es denn jetzt aktuell solche Anlagen in Deutschland?
Also ja, ich jetzt hundertprozentig genau müsste man wahrscheinlich beim Statistischen Bundesamt fragen, aber ich denke so 50.000 Anlagen wird es da schon geben. Also
das, ja, das sind ja doch schon einige. Und gibt es da Hilfen für Steuerberater, wenn man sich jetzt neu mit diesem Feld auseinandersetzen muss?
Also im ersten, ich kann sehr gerne das empfehlen, unser Webinar dort bei der NWB-Akademie zum Thema PV-Anlagen, erneuerbare Energien, das kann ich sehr, sehr ans Herz legen. Für den ersten Einstieg natürlich die Internetseite der Zollverwaltung, zoll.de, da findet man auch dort, welche Vordrücke man dann sich dort ausfüllen muss. Aber ja, es ist wie in jedem Steuerbereich, man muss sich dort einmal einquälen und dann gucken, wie man da weiterkommt. Und es ist ja auch einmal, wie heißt es, das Gesetz, und dann gibt es immer noch die Praxis, wie muss man dort die Formulare ausfüllen. Aber auch das alles, jetzt gerade wenn sich da ein Steuerberater berufen fühlt, sich da einzuarbeiten, das ist alles kein Hexenwerk. Also ich denke, das ist wie jede Steuerart, man muss sich da einmal einlesen, und dann denke ich, ist das auch ein sehr schöner Bereich, in dem man da seinen Mandanten gut helfen kann. Und wie du schon gesagt hattest, das ist ein Bereich, der wächst, und gerade auch diese Modelle, ich gebe Strom ab an meinen Nachbarn, das ist bisher, läuft das viel, denke ich, unter dem Radar, aber das ist, das Problem, denke ich, ist daher gelegen, diese ganzen Anlagen, die sind registriert, wie ich es eingangs schon gesagt habe, beim Marktstammdatenregister, und der Zoll, der lässt sich diese Daten geben, eben von der Bundesnetzagentur, und dann kann der die dann Schritt für Schritt einzeln anschreiben und zu gucken, ja hier, ich habe deine Daten gefunden, bei uns hast du keine Erlaubnis, aber dort stehst du drin, was ist da passiert? Und dann gibt es natürlich dann Rückfragen, und da muss man dann gerade stehen. Und auf solche Fragen, ist wie bei jedem Steuerthema, sollte man möglichst von sich aus da seine Meldung gemacht haben, um da nicht dann Rede und Antwort stehen zu müssen.
In den letzten Jahren, Bertil, hatten wir den Status, dass von den rund, du hast gesagt, es sind 50.000 ungefähr Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien, bis zu 70% der Betreiber von Windkraft keine korrekte Stromsteueranmeldung abgegeben haben. Da standen zahlreiche Bußgelder und sogar strafrechtliche Konsequenzen im Raum. Wie ist es da weitergegangen?
Also das Thema ist tatsächlich weiterhin so, wie du es gerade gesagt hast. Also das Problem hatte ich dargelegt. Also ich bin seit dem 1. Juli grundsätzlich verpflichtet, wenn ich Strom aus erneuerbaren Energien oder eben aus KWK-Anlagen in kleiner Größe herstelle, bin ich da grundsätzlich meldepflichtig, muss meine Erlaubnis beantragen. Viele haben diese neuen Bürokratiepflichten, waren denen nicht bewusst. Deswegen fehlen diese Erlaubnisse, und dann habe ich grundsätzlich ein Steuervergehen. Und der Zoll guckt sich jetzt alle diese Betreiber an, eben über dieses Marktstammdatenregister, schreibt die an, und ich kann nur jedem dort empfehlen, sich dort frühzeitig zu melden beim Zoll, entsprechende Erlaubnisse nachzuholen. Man müsste, wenn man da eine Erlaubnis bisher nicht gehabt hatte, müsste man grundsätzlich auch Stromsteuer erstmal anmelden, die kann man dann im gleichen Zug auch wieder entlasten, dass man da am Ende im besten Fall sogar mit Verrechnungsantrag rauskommt, aber nichtsdestoweniger, solange ich die Erlaubnis nicht habe, bin ich grundsätzlich dort in der Steuerschuld. Nochmal zu deiner Frage, also wir haben ja jetzt auch das alte Jahr ist vorbei, da habe ich auch von vielen Hauptzollämtern gehört, die schreiben aktuell viele Windkraftbetreiber auch an, ja hier, ihr habt bisher keine Erlaubnis, deswegen bitte gebt uns jetzt kurzfristig dort die Stromsteueranmeldung für das letzte Jahr, also 2022, ein. Grundsätzlich hat man Zeit, wenn man die Erlaubnis gehabt hätte, die Anmeldung bis zum 31. Mai zu machen, und jetzt muss man dort eben da kurzfristig dem Zoll Rede und Antwort stehen. Also das ist natürlich, sobald man ein Schreiben hat von der Zollverwaltung, wird man da wachgerüttelt, und für alle anderen, wo da eben der Zoll noch nicht so schnell war, da schwillt das eben auch noch im großen Teil in Unkenntnis. Deswegen auch sehr schön, dass wir heute diesen Termin heute haben, dass man da im besten Fall viele nochmal, bevor eben da die Zollverwaltung fragt, da nochmal auf das Thema wachrütteln kann.
Ja, es macht meistens Sinn, dann proaktiv auf die Zollverwaltung zuzugehen. Also zu warten, bis sie zu einem kommen, dann wird es meistens teuer, ne? Genau. Jetzt liegt ja gerade so ein bisschen die Corona-Krise hinter uns. Wie hat sich die Corona-Krise denn auf die Stromsteuer ausgewirkt? Und was ist deine persönliche Einschätzung? Wie lange bleibt dieser Zustand, den wir jetzt haben, und wann werden Erleichterungen vielleicht auch wieder zurückgenommen?
Also ich muss da tatsächlich sagen, also Corona-Krise für die Energie- und Stromsteuer war mehr so ein organisatorisches Thema als jetzt dort so ein fachliches Thema, dass man da sagt, eher, also früher waren alle Leute eben im Büro, da wusste ich, wie die Unterschriften funktionieren, wie dort die ganzen Prozesse. Es ist auch, wir hatten es ja auch schon besprochen, dass man da sagt, ich brauche viele technische Daten, auch hier deine Frage über die KWK-Anlage, dass ich dort eben weiß, welche, wo habe ich welche Strommengen, was habe ich selbst verbraucht, und wenn die Leute einfach nicht mehr im Betrieb sind, dann kriege ich meine Daten nicht mehr. Und das war ein großes Problem. Aber eben auch jetzt ganz, ganz profan dort Thema Unterschriften. Bei der normalen Ertragssteuer, Umsatzsteuer gibt es ja schon das tolle Portal Elster. Beim Zoll verlangt man leider immer noch das Thema händische Unterschrift. Also dass man dort, gerade in Corona-Zeiten, wenn dort dein Geschäftsführer nicht da ist, also eine Steuererklärung muss ja dann auch wieder ein Zeichnungsberechtigter im Unternehmen unterschreiben. Und das ist dann regelmäßig ein Problem. Und viele Unternehmen haben mir dann auch gezeigt, ja, wir haben hier ganz tolle Signiersysteme mit automatischer Art. Und das ist ja tausendmal fälschungssicherer, als wenn ich da hier meine zwei Sätze drunter schreibe, die dann im Zweifelsfall da jemand nachzeichnen kann. Aber der Zoll ist da sehr altmodisch und ich habe auch da tatsächlich viele Verfahren aktuell da laufen, wo dann jemand im guten Glauben seine Steuerentlastungsantrag eingereicht hat und dann am Ende der Zoll ihn eben abgelehnt hat, weil er gesagt hat, nein, das ist nicht händisch unterschrieben. Gibt es sicherlich Diskussionsbereiche, dass man dort auch sagt, nee, das gilt doch, das ist einfach bei der Einkommensteuer steht drin, man muss es händisch unterschreiben, bei der Energiesteuer steht es nicht da drin. Und dementsprechend sollte eigentlich auch ein technisch unterschriebener Antrag dort möglich sein, aber auch hier ist Licht am Tunnel, also der Zoll hat ein vergleichbares Portal jetzt aufgebaut, das ist nicht die Elster, sondern dort ist es die Möwe, also man geht da alle Vögel einmal durch und aber wie jedes IT-Tool ist dort, sind dort auch noch Kinderkrankheiten, also man hat noch nicht alle Möglichkeiten, die man dort grundsätzlich, also man hat bisher nur eine sehr beschränkte Funktionsauswahl, man kann Energiesteueranmeldungen abgeben, aber eben die Entlastungsanträge, was der Hauptbereich ist bei den Unternehmen, die kann man noch nicht darüber durchführen und aber auch das, ich denke, das ist auf jeden Fall ein Schritt nach vorne, dass man da sagt, zukünftigerweise das komplett alles digital zu regeln. Vielleicht noch ein Punkt, ihr habt immer, ich höre ja gerne euren Podcast auch, da hatte letztes Mal diese Folge mit der Grundsteuererklärung, da war ja auch immer groß erzählt hier mit den Fristverlängerungen und sowas und da muss ich tatsächlich sagen, bei der Energiesteuer sind wir immer noch bei den gleichen Fristen wie vorher, was natürlich eben aufgrund eingeschränkterer Verfügbarkeit des Personals in Corona-Zeiten natürlich zu größeren Problemen geführt hat. Also gerade, wir haben so eine Frist zum 31.12., ich weiß nicht, ob euch erinnert, 2020, da war ja hier dieser große Winterlockdown gekommen und dann von einem Tag auf den anderen durften die Leute gar nicht mehr ins Büro, aber dann sollten sie trotzdem 31.12. einhalten und natürlich ist das dann auch so ein Thema, wo man dann mit dem Zoll da an den gesunden Menschenverstand appelliert. Der hat ja alles versucht, der durfte nicht in den Betrieb. Das war hier eine Vorgabe von der Bundesregierung. Aber da sind die tatsächlich sehr, sehr streng. Also das ist, glaube ich, auch so ein Thema, das sollte man mitnehmen von dem Podcast heute. Also der Zoll ist sehr formal in so Bereichen, dass man da sagt, dass die Frist ist 31.12. Da kann man nicht sagen, man war da mal eben krank, da gibt es irgendwie so einen Antrag, dass man sagt, hier, wir setzen die Fristverlängerung oder sowas. Das akzeptieren die nicht. Das ist eine gesetzliche Frist und die muss eingehalten werden. Und wenn du krank bist, dann such dir halt eine Vertretung. Ja, und das ist einfach da ja ein größeres Problem gewesen eben in Corona, weil da die normalen Prozesse nicht begriffen haben. Aber grundsätzlich gab es vielleicht eine größere Rechtsänderung auch noch, das ist das Thema Unternehmen in Schwierigkeiten. Also wir haben ja schon gesprochen, wir kriegen bei der Stromsteuer, wenn man dort entsprechende Tatbestände erfüllt, Begünstigungen, also beispielsweise eben dort diesen steuerfreien Strom aus den PV-Anlagen, aus den KWK-Anlagen oder auch als Industrieunternehmen kriege ich auch spezielle Förderung. Die kriege ich als normaler Privatnutzer nicht und deswegen ist das eine Förderung, die eben speziell ausgewählte selektive Unternehmen bekommen. Damit sind das staatliche Beihilfen, die müssen bei der EU-Kommission gewährt werden und diese staatlichen Beihilfen, die sollen eben nur nach den Beihilferechten nur gesunden Unternehmen gegeben werden. Man möchte nicht dadurch, dass man staatliche Förderungen auszahlt, dass man dort irgendwie kranke Unternehmen im Markt behält und dann ist das ist das eben so, dass man diese Sonderregelung für Unternehmen mit Schwierigkeiten, die hat man 2 Jahre lang ausgesetzt. Jetzt 2022 und 2023 gilt diese Regelung, also die Aussetzung dieser Regelung nicht mehr. Und ich muss ein gesundes Unternehmen sein. Ich muss dort eben meine wirtschaftlichen Kennzahlen entsprechend dem Zoll vorweisen, wenn ich einen Entlastungsantrag stelle und wenn ich diese Zahlen nicht erfülle, dann falle ich aus dem Anspruchsberechtigung raus. Und gerade, wir haben ja viel gerade jetzt über Corona-Krise gesprochen, aber eigentlich im Bereich Energiesteuer ist fast sogar der russische Krieg in der Ukraine fast noch ein größeres Thema, weil dort sind hier die Preise komplett durch die Decke gegangen und da sind viele Unternehmen sind dort finanziell belastet geworden und eben für die Corona-Krise gab es eine Sonderregelung wegen Naturkatastrophe, dass man sagt, hier ihr dürft durchaus Probleme haben, ihr kriegt trotzdem das Geld und jetzt, wo es eigentlich schlimmer ist, da wird einem diese Vereinfachungsregelung nicht gewährt.
Ja, muss man ja sagen, wir sind da ja von der einen Krise quasi direkt in die nächste geschlittert, die jetzt für dieses Thema ja wahrscheinlich auch nochmal deutlich relevanter ist, wie du gerade schon ausgeführt hast. Die Betriebsprüfung sollte ja beschleunigt werden. Was genau ist denn hier passiert und glaubst du, dass diese Änderungen den Prozess dann auch beschleunigen?
Also vielleicht erstmal da auch ganz allgemein, also es ist jetzt keine Regelung, die jetzt nur die Stromsteuer, Energiesteuer betrifft, sondern das ist eine grundsätzliche Änderung der Abgabenordnung, die da zum Ende letzten Jahres beschlossen worden ist, also vielleicht auch mal ein Thema für einen grundsätzlichen Podcast. Also dort ging es einfach darum, also ich habe selber auch Betriebsprüfungen noch für das Jahr 2012, 2013, also 10 Jahre her und da die Mitarbeiter dort, meine Mandanten, die haben schon dreimal gewechselt, weiß keiner mehr, was da tatsächlich damals gemacht wurde und das soll einfach dann zukünftigerweise beschränkt werden und dass man dann sagt, hier, man hat eine Betriebsprüfungseröffnung bekommen und dann ab dem Zeitpunkt habt ihr noch 5 Jahre Zeit und bitte macht dann alles in diesem Zeitraum dann auch zu Ende. Das soll eben ab Zeiträume gelten, die das Jahr 2024 betreffen, also durchaus noch mal etwas in die Zukunft geblickt. Aber im Grundsatz ist das sicherlich eine sehr sinnvolle Sache, dass man da sagt, hier dieses Thema Betriebsprüfung, dass man da sich jetzt kontinuierlich ein bisschen mehr Druck drauf gibt, also auch, dass man den Unternehmen beziehungsweise dem Hauptzollamt da die Möglichkeit gibt oder auch dann anderer Seite der Finanzverwaltung die Möglichkeit gibt, dass man da Zwangsgelder verteilt, wenn man da nicht innerhalb von 30 Tagen da die Unterlagen vorgelegt worden sind, aber auch dem Finanzamt da eben nicht unendlich Zeit gibt für irgendwelche Prüfungen. Sonst vielleicht auch ein ganz spannendes Thema, was jetzt auch formal erlaubt ist. Man kann jetzt dem Zoll und auch den Finanzämtern ist jetzt erlaubt, bei Betriebsprüfungen Besprechungen in digitaler Form abzuhalten. Also früher hatte man immer so, ich hatte auch so viele Konferenzen jetzt mit verschiedenen, diesen Online-Programmen, wie sie heute Standard sind, durchgeführt. Der Zoll durfte sich da eben nur mit Telefon einwählen und man hat dann immer schön Dokumente geteilt. Im Zoll musste man das per E-Mail parallel zusenden. Es ist natürlich nicht zeitgemäß.
Immerhin schon per E-Mail.
Ist richtig. Und dass man da, das ist jetzt auch übrigens zugelassen, hier mit dem Prüfungsbericht darf man jetzt auch digital versenden. Also man muss da tatsächlich gucken. Also viele Regeln sind gesunder Menschenverstand, die eigentlich schon überall in den Unternehmen dort in der Praxis angekommen sind und dass der Zoll da jetzt mitmacht und auch die Finanzämter. Also ich finde das sehr gut. Und dann natürlich muss man dann immer in der Praxis gucken, also wie sich das dann, wenn da einer immer noch sagt, er will unbedingt in Person treffen, finde ich auch gut, beim besten Willen. Also ich bin ja auch gerne hergekommen, also im persönlichen Gespräch findet man ja auch sicherlich mehr als dann dort, wenn man alles nur digital macht. Aber jetzt für ein kleines Gespräch so nebenbei, man soll zumindest die Möglichkeit schaffen und keiner von uns weiß, was in 3 Jahren ist, ob es eine neue Pandemie gibt oder irgendwas. Und da zumindest dann die Möglichkeit für sowas erschaffen, finde ich sehr, sehr sinnvoll.
Ja, absolut, da muss einfach die Verhältnismäßigkeit stimmen, ne? Wenn es der Termin erforderlich macht oder so, dann ist das vor Ort sicherlich sinnvoll. Aber ja, im Zuge der Digitalisierung sollte man da im Jahr 2023 auch schon mal drüber nachdenken dürfen. Lass uns mal einen Blick auf das Emissionshandelsgesetz werfen. Am 16. November ist das Emissionshandelsgesetz ja geändert worden. Was ist überhaupt Kern des Gesetzes und was hat sich nun geändert?
Also das ist auch ein schönes Thema. Also es gibt hier, wichtig zu unterscheiden, es gibt 2 verschiedene Varianten davon. Es gibt einmal das sogenannte Treibhausgasemissionsgesetz. Dort geht es darum, dass man in den europäischen Emissionshandel hineingeht. Hier sind vor allem betroffen Anlagen, jetzt Kraftwerksanlagen, Zementhersteller, Metallverarbeitung, also sehr große Industrieanlagen und der Flugverkehr. Das sind eben, ja, dort hat man den Fokus auf die Anlagen. Dann, was eben neu gekommen ist, ist der Brennstoffemissionshandel, das Brennstoffemissionshandelsgesetz, das bezieht sich aber nur auf Deutschland. Dort hat man eine, im Volksmund sogenannte CO2-Steuer eingeführt. Und die wird gezahlt von den Energieversorgern auf das Erdgas oder eben den Mineralölkonzernen, wenn man dort eben an der Tankstelle das Benzin kauft. Was hat man jetzt geändert? Also der Hauptpunkt ist tatsächlich auch wieder aus der neuen Energiekrise herausgerückt. Also man hat vielleicht auch im Unterschied dazu im europäischen Handel hat man ein frei zirkulierendes Handelssystem. Also dort können die Anlagenbetreiber speziell über Versteigerungen Zertifikate einkaufen und je nachdem, wie viel sie zahlen wollen, können sie dann eben dort die Zertifikate erwerben. Sie müssen eben für jede Tonne CO2 muss man ein Zertifikat vorlegen. Das ist in beiden Systemen gleich. Was eben Unterschied ist, wie sich dann eben der Preis von diesen Zertifikaten zusammensetzt. Im europäischen Handel habe ich, wie gesagt, habe ich eine Versteigerung, aber dann eben auch einen Handelsmechanismus, wo dann die Unternehmen untereinander ihre überschüssigen Zertifikate austauschen können. Hintergrund ist einfach, man möchte dort die Emissionen sollen dort reduziert werden, wo es am günstigsten ist. Wenn es für ein Unternehmen billiger ist, eben diese Zertifikate zu kaufen, dann soll es Zertifikate kaufen. Wenn es günstiger ist zu reduzieren, soll es reduzieren. Der Preis, vielleicht das als kurze Einordnung im europäischen Handel, war jetzt letzte Woche, hat zum ersten Mal die 100 Euro je Tonne CO2 überschritten. Beim deutschen CO2-Handel, was du angesprochen hattest, ist die Funktionsweise ein bisschen anders. Hier geht es darum, dass man die Preise werden vom Gesetzgeber festgelegt und da hat man einen wachsenden Preispfad gemacht. Also es ist sehr ähnlich wie eine Steuer. Eine Steuer hat man auf feste Preise und dann kann man dann am Ende so viel verbrauchen, wie man möchte. Also man hatte grundsätzlich eine Steigerung im Jahr, das ist 2021 gestartet, da hatte man 25 Euro, dann 2022 30 Euro und zu 2023 sollte es dann 35 Euro werden. Da hat man diese Preiserhöhung aufgrund der hohen Erdgaspreise hat man ausgesetzt und ist jetzt auch in 2023 mit dem gleichen Preis wie 2022 jeweils 30 Euro geblieben. Eben zum Vergleich, im europäischen Handel ist man bei 100 Euro je Tonne CO2, aber wie gesagt, das ändert sich auch da sehr schnell. Man war da jahrelang auch bei 7 Euro, 10 Euro, also das ist tatsächlich dort sehr volatil und ja, man wollte dort einfach die hohen Erdgaspreise, die eben aufgrund des russischen Kriegs in der Ukraine dort aufgetreten sind, auf dem Markt nicht durch noch staatliche Maßnahmen noch weiter erhöhen. Deswegen hat man da gesagt, wir setzen diese Erhöhung aus und das wirkt sich eben auch auf die nächsten Jahre aus. Also nächstes Jahr sollte es eigentlich 45 Euro sein, dafür ist es nächstes Jahr erst dann 35 Euro und so weiter. Und ja, und noch ein zweiter Punkt, man hat den Handel erweitert. Eben bisher hat man nur Mineralöle und Erdgas dort in dem System drin. Zukünftigerweise soll das, also beziehungsweise jetzt ist es ja schon seit 2 Monaten in Kraft, dort ist auch um Kohle erweitert, also Braunkohle, Steinkohle ist jetzt auch CO2-steuerpflichtig und da mussten dann eben auch dann die Regelungen angepasst werden, was eigentlich auch dieses Jahr kommen sollte, was aber dann jetzt um ein Jahr weiter verschoben worden ist die CO2-Abgabe für Abfälle, also Ersatzbrennstoffe, wenn ich dort was im Müllkraftwerk verheize, das sollte auch CO2-steuerpflichtig werden. Da war man aber noch nicht ganz mit den Regelungen durch, deswegen hat man es dann um ein weiteres Jahr verschoben.
Und was bedeutet das jetzt genau für die Industrie und was bedeutet das Gesetz aus steuerlicher Sicht?
Also vielleicht erstmal für die Industrie. Im ersten Schritt ist es natürlich, man hat jetzt hier geringere Preise. Das ist natürlich schon mal ein Vorteil, dass man sagt, man hat jetzt hier 30 Euro anstatt 35 Euro pro Tonne CO2. Im Grundsatz ist es natürlich, man muss sich dort genau schauen, rechnen sich jetzt neue Investitionsmaßnahmen oder nicht, wenn sich dort eben jetzt eine neue Abgabe eingeführt werden soll. Vielleicht noch zu deiner Frage, was bedeutet das für die Steuer? Man hat dort direkt einen Anknüpfungspunkt an die Energiesteuer gemacht. Also ein Bereich ist immer dann brennstoffemissionshandelspflichtig, wenn er auch energiesteuerpflichtig wird. Wenn ich selber verpflichtet bin, eine Energiesteueranmeldung abzugeben für das abgegebene Erdgas, für das abgegebene Mineralöl, bin ich im gleichen Umfang auch verpflichtet, dort CO2-Zertifikate zu kaufen. Also man hätte das durchaus als eine Preiserhöhung im Energiesteuer regeln können. Das wollte man nicht. Man hat eben da dieses getrennte System gemacht, aber man hat so eine direkte Verknüpfung eben, wenn ich energiesteuerpflichtig bin, bin ich auch CO2-steuerverpflichtet und deswegen muss ich mich dann entsprechend in diesem Bereich auch dann einarbeiten und gucken, wie sich das entsprechend lohnt. Und ja, wie gesagt, ist einfach der Energieverbrauch verteuert sich und dann muss ich gucken, lohnen sich Energiesparmaßnahmen? Das ist ja auch eigentlich der ganze Sinn dieser Ökosteuer. Man möchte gucken, dass man Energie möglichst teuer macht und dann entsprechend auch dann die anderen Energieformen dann, was wir eingangs besprochen hatten, die Selbsterzeugung, Photovoltaik, dass sich sowas dann entsprechend mehr lohnt.
Ich habe hier noch eine Frage zum Thema Photovoltaik stehen, aber die hast du eigentlich eben schon fast beantwortet. Vielleicht kann ich eine Unterfrage nochmal stellen, damit sie mir vielleicht ein bisschen klarer wird. Wenn ich als Unternehmen selber Strom produziere und möchte diesen Strom an Mitarbeiter weitergeben, wir produzieren hier zum Beispiel auch Strom auf dem Dach und haben unten Wallboxen stehen und können uns als Mitarbeiter dort, können unsere Firmenfahrzeuge oder die Privatfahrzeuge aufladen. Was muss ich als Unternehmen dort berücksichtigen, wenn ich die Energie oder den Strom dann über diese Wallboxen weitergebe?
Also man hört ja immer in der Werbung auch Sonne tanken und sowas, dass man dann sagt, hier, man hat hier den Strom selbst erzeugt und dann kann man den da hier schön abgeben. Und das sieht ja auch vom Auto her, ist das sicherlich ein schönes Bild. Die Stromsteuer ist tatsächlich da auch noch ein bisschen altmodisch. Also es ist einfach, wenn ich dort unten eine Wallbox habe und ich gebe zugekauften Strom ab, dann ist alles schon versteuert. Hier ist eben das Problem, wenn du hast oben Strom selbst erzeugt, der ist steuerfrei, und dann gibst du ihn an Dritte ab. Das musst du eben entsprechend gegenüber dem Zoll mit einer Erlaubnis deklarieren. Und dann hast du eben dort dann entsprechende Meldepflichten. Es ist eben dann auch eine große Frage, brauche ich dann zusätzliche Messgeräte oder sowas, dass ich das eben entsprechend dann nachweisen kann, wie viel Strom aus der PV-Anlage habe ich abgegeben, wie viel zugekauften Strom habe ich abgegeben. Das ist alles ist machbar, aber es ist eben mehr Aufwand, als wenn ich sagen würde, ich hätte es einfach den zugekauften Strom abgegeben. Ist natürlich ein großes Bürokratieproblem. Also dass man dort sagt, man möchte als Deutschland Elektromobilität fördern, man möchte PV-Anlagen fördern, also man hat für beide Regelungen hat man tolle Förderungen, aber die passen einfach nicht zusammen und deswegen kommt man im Ergebnis dann dazu zu großen Mehraufwand. Es ist zu hoffen, dass eben dort die Bundesregierung dieses Thema auch dann angeht, dass man dann sagen kann, wenn ich Strom abgebe, hier auch an einen begrenzten Kundenkreis, ist es ja hier bei euch auf dem Werksgelände, dann denke ich, das sollte dann auch einfacher zu lösen sein.
Was wäre denn, wenn das Unternehmen den Strom an die Mitarbeiter verschenkt?
Also es ist tatsächlich kein Unterschied bei der Stromsteuer, es ist ein großes Lohnsteuerthema wahrscheinlich, aber da bin ich leider der falsche Ansprechpartner für die Stromsteuer. Es ist kein Unterschied, ob ich den Strom kostenpflichtig abgebe oder versteuert. Du hattest es ja auch schon eingangs gesagt, dann ist das dann ein Lohnbestandteil. Und deswegen, also es gibt da jetzt keine Regelung, dass ich sage, wenn ich es verschenke, komme ich in keine Pflichten. Das ist das Einzige, wo ich den, wenn ich den Strom vernichten würde, dann müsste ich es dann nicht deklarieren. Oder eben, ich gebe den selbsterzeugten Strom komplett ins freie Netz. Aber sobald ich ihn eben den Strom im räumlichen Zusammenhang an Letztverbraucher abgeben, an andere Privatpersonen, dann ist das Meldepflicht. Ein anderer Fall wäre eben, du gibst ihn ab nur an Dienstfahrzeuge, dann bleibt es ja eben im Unternehmen bei der NWB, dann ist das dort nicht weiter deklarationspflichtig.
Oh Mann, das ist ja echt ein sehr komplexes Thema. Vielen Dank, Bertil, dass du uns heute hier dieses wichtige Update gegeben hast. Mir raucht ein bisschen der Kopf, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Christoph.
Kann ich so nur unterschreiben. Also ich weiß auch noch nicht so richtig, wo mir jetzt der Kopf steht, aber total spannend und interessant und wie du schon sagtest, einfach ein wichtiges Thema, an dem heutzutage jetzt kein Weg mehr dran vorbeiführt. Eine Sache habe ich noch, Bertil, jetzt wo wir mit den harten steuerrechtlichen Themen durch sind, hatte ich gerade mit Frank schon im Vorgespräch drüber gesprochen. Wir hatten uns eigentlich geärgert, dass du uns kein Glas Honig mitgebracht hast. Wie geht's den Bienen?
Ach so, ja, vielen Dank, ich schicke euch natürlich was. Das ist ein sehr berechtigter Punkt. Also ich muss fairerweise sagen, die stehen nicht bei mir, die stehen bei einem Schulfreund von mir. Der hat das entsprechend als Lebensaufgabe für sich entdeckt und ich bin da immer sehr gerne mit dabei, wenn es dort was zu tun gibt, wenn es da was auszuhelfen gibt. Und ich freue mich, wenn ihr das zur Kenntnis genommen habt. Also wie gesagt, ist eher ein Hobby, als jetzt, dass ich da sage, ein Brot und Erwerb. Aber sicherlich gerne bringe ich euch da was mit. Das sollte doch in der Sache nachvollziehen. Und wie du schon gesagt hast, ich werde sehr oft darauf angesprochen. Ja, also das ist tatsächlich, ich freue mich, ja, dass man dort Leuten eine Freude machen kann. Ja, das ist jetzt kein großes Gewerbe oder sowas, sondern das ist wirklich reines Hobby. Und die Fotos sind auch alle nicht professionell, sondern mit dem Handy gemacht, ja, dass man da eben entsprechend mit wenig Aufwand dort eine schöne Reichweite generieren kann und da auch Leuten eine Freude machen kann, freut mich natürlich sehr. Und natürlich kriegt ihr euren Honig. Daran soll es nicht scheitern.
Ich finde auch, genau.
Genau, am 13. März hast du ja digital bei der NWB-Akademie schon ein Update zur Energie- und Stromsteuer gegeben. Im März, Mai und September steht noch das Seminar mit dem Thema Energie- und Stromsteuer für erneuerbare Energien und KWK-Anlagen an. Da geht es dann um Begünstigungen, die technische Einordnung, den CO2-Preis und die aus der Thematik entstehenden Compliance-Pflichten. Wenn ihr also heute neugierig geworden seid, dann schaut mal in unsere Shownotes. Dort verlinken wir euch natürlich auch noch Bertils Seminare. Und ich weise an dieser Stelle gerne auch noch auf den WTS-Podcast hin. Tax on Air heißt er. Und auch den verlinken wir euch natürlich gerne. An dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis. Nach unserer Aufzeichnung hat Bertil noch einmal den Faktencheck gemacht und wir haben hier zwei kleine Korrekturen für euch. Es gibt derzeit ca. 2 Millionen Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien in Deutschland und bei den KWK-Anlagen liegen wir aktuell bei etwa 70.000. Die aktualisierten Links findet ihr auch schon in unseren Shownotes. Ja, für heute sind wir soweit durch. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns gerne eine Bewertung in eurem Podcast-Player oder schickt uns eure Themenwünsche an podcast@nwb.de. Hört auch gerne mal bei unserem NWB-Schwestern-Podcast Ansteuern rein. Dort haben Nathalie und Melchior in der nächsten Folge Helen und Sarah von Wir lieben Steuern zu Gast. Das ist eine Kanzlei aus Dortmund. Ist eine coole Folge geworden. Links findet ihr auch in den Shownotes. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss, danke.
Ciao.